Strahl, die Erika, die ich so lange schmerzlich vermisst habe. So, Livestream ist toll, aber live dabei sein ist einfach völlig anders. Gell? Ja, super. Ja, ich würde gerne kurz beten. So, wenn du nicht zu müde bist, schließ deine Augen. Wenn nicht, bete mit offenen Augen mit. Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast. Und ich bete heute Morgen, dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung schenkst, so wie Paulus gebetet hat im Epheserbrief. Ich bete, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest für die Wahrheit, wer wir sind in Christus, was wir als Kinder Gottes in der Lage sind, befähigt wurden zu tun, womit du uns ausgerüstet hast, Gott. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns freisetzt zur Freude, zum Mut, zur Kühnheit und zum Glauben an die Autorität, die wir besitzen in Christus Jesus. Ehre sei dir. Amen. Ja, meine Predigt heißt unbesiegbar. In Jesus bist du
unbesiegbar.
Oh.
Unbesiegbar.
In Jesus bist du
unbesiegbar.
Jetzt würde ich die Kanzel vielleicht doch ein bisschen höher machen wieder. Aber mal gucken, ob noch ein paar Dezibel mehr drin sind bei euch. In Jesus bin ich
unbesiegbar.
Ey. Amen. Wenn du jetzt kurz zweifelst, ob das, was du gesagt hast, stimmt, gebe ich dir ein paar Bibelstellen dazu. Heute gibt es ein Handout. Kein Grund zur Faulheit, kein Grund, die Bibel nicht mitzubringen. Aber nur so zur Info, falls du nervös alles aufschreiben möchtest. Bis auf 3 Bibelstellen sind, glaube ich, alle dabei. Aber ja, es ist immer gut, völlig wachsam da zu sein. Ja, jetzt lese ich was außer der Reihe vor, aber das ist irgendwie, glaube ich, nochmal wichtig zu hören. Die Bibel sagt ja, wie wir zum Glauben kommen. Glaube heißt nicht, richtig informiert zu sein alleine. Glaube heißt nicht, ich weiß, Gott existiert, Gott ist gut und du kannst die Sachen abnicken. Glaube bedeutet, du bist sowas von zutiefst davon überzeugt. Wir haben eben gesungen, Gott kann nichts erschüttern, dass dich nichts erschüttern kann. Und wenn dann in deinem Leben Sachen passieren, die dem scheinbar widersprechen, dann haut dich das nicht um, sondern du bist innerlich voller Frieden, voller Zuversicht, dass die Sache gut ausgeht, dass sich was verändert zum Positiven für dich. Das ist ja unter anderem Glaube. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, wie Glaube entsteht. Eigentlich ab Vers 14, aber ich lese mal ab Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das ist die Elberfelder, das klingt ein bisschen hölzern. Mal gucken, wie es die Schlachter formuliert. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Anders übersetzt heißt es auch, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wie kommt es dazu, dass du Wort Gottes hörst? Du wirst gleich von mir ganz viel Wort Gottes hören, aber du kannst dir auch selber laut die Bibel vorlesen und schon hörst du Wort Gottes. Ganz einfach. Du kannst dir eine Hörbibel anschaffen und hörst Wort Gottes. Du gehst auf YouTube und holst dir ein paar coole Predigten oder Podcasts und hörst Wort Gottes. Du triffst dich mit deiner Freundin und ihr erzählt euch, was ihr gerade im Wort Gottes lest, wo ihr seid, was euch begeistert, was ihr Neues erkannt habt über den Herrn. Und schon hörst du Wort Gottes. Und dein Glaube wächst. Amen.
Amen.
Und ich wiederhole, neulich habe ich euch aus Amerika erzählt, wie einer der Prediger dort gesagt hat, eine Geschichte erzählt hat von einer Bibelschule, wo der Professor das Thema angekündigt hat. Und einer der Studenten hinten etwas zu laut sagte, oh, das kenne ich schon. Und dann hat der Professor einen roten Kopf gekriegt vorne und war etwas in Wallung und hat dann gesagt, wusstest du nicht, wie Glaube entsteht? Es spielt keine Rolle, ob du das schon mal gehört hast, weil der Glaube kommt vom hören und 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 hören. Hörst du es? Hören und hören und hören und hören des Wortes Gottes. Er hat das länger gemacht, also 5 Minuten oder sowas, glaube ich. Das ist lange. Amen. Du glaubst, dass Gott regiert oder dass Gott existiert. Jakobus schreibt das irgendwie so, habe ich auch nicht aufgeschrieben. Der Teufel und die Dämonen tun das auch und zittern. Aber das bringt noch nichts, weil der Glaube ist aggressiv, er nimmt, der Glaube ist proaktiv. Der sitzt nicht zu Hause und schickt Bettelgebete zum Himmel und sagt, lieber Herr, rette die Oma und bitte, bitte mach mich doch gesund. Das sind keine biblischen Gebete. Gut, erster Punkt, der Teufel ist besiegt. Hast du das schon gewusst? Egal, wie fett der sich gerade aufgebläht hat in irgendeinem deiner Lebensbereiche, vielleicht hat er seinen Finger an deinem Portemonnaie, vielleicht hat er seinen Finger an deiner Ehe oder an deiner Beziehung zu deinen Kindern, vielleicht hat er seinen Finger an deinem Körper und versucht so ein bisschen dich krank zu machen, dich zu knuten und zu knechten. Der Teufel ist besiegt. Vielleicht hat er das vergessen und vielleicht hast du das vergessen. Dann sage ich dir heute Morgen, wie du ihn daran erinnern kannst. Einverstanden? Einverstanden? Okay, ihr seid noch am Leben. Das ist schön. Eine lustige Bibelstelle, die ist einfach herrlich, weil manchmal sind unsere Probleme im Kopf größer als Gott. Und wenn das passiert jedem. Das ist normal. Wenn du nichts machst, dann schrumpft Gott sozusagen in deinen Gedanken. Und das Problem wird ganz groß und du denkst viel darüber nach. Das Lustige ist, jetzt bin ich schon fast 3 Jahrzehnte Christ und predige und lese die Bibel und habe so viel gehört. Und neulich habe ich mir Sorgen gemacht über was und habe es gar nicht gemerkt. Dann habe ich mit der Susan telefoniert und auf einmal sage ich, du, eigentlich habe ich mir ja da gerade in dem Bereich Sorgen gemacht. Dann habe ich gelacht, glaube ich, am Telefon, weil ich dachte, wie bescheuert kann man eigentlich sein, wenn man es besser wissen muss, kann, soll, es anderen Leuten ständig sagt, ne, wirf deine Sorge auf den Herrn. Und dann habe ich mich so angestrengt, ein Ziel, ein was Positives für das Reich Gottes, was Cooles zu erreichen. Und als ich es mir dann mit Abstand betrachtet habe, weil es hat nichts gebracht, meine Bemühung ist völlig fruchtlos geblieben, höre ich so, wie Jesus im Himmel lacht. Er hat mich nicht ausgelacht, er hat gesagt, es ist so niedlich, Iris, wie du dich angestrengt hast. Aber das ist nicht der Weg. Ich mache das schon. Das ist mein Ding. Ich mache das schon und ich realisiere das. Im Alten Testament, ansonsten wenn wir uns eigentlich nur im Neuen aufhalten, gibt es so eine Geschichte, die zeigt, was wahr ist. Wer unser Gott ist und dass es keine Konkurrenz für ihn gibt. Es gibt so ein Lied, das ist von Bethel oder von Hillsong. Du hast, wir singen das doch, aber du hast keinen Gegner. Keiner kommt dir gleich. You have no rival, you have no equal in Englisch. Weiß gerade nicht, wie das Lied heißt, aber das ist die Wahrheit. Es ist auch kein ebenbürtiger Zweikampf, es ist nicht Rocky und Apollo oder sowas. Weißt du, das ist eigentlich, das Ding ist erledigt, das ist die Ameise und der Elefant, da brauchst du keine Wetten abschließen. Das Ding ist erledigt. 1. Samuel 5. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Eser nach Asdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Asdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Ist das nicht eine süße Geschichte? So wird's am Ende ausgehen. Und wir werden uns gemeinsam irgendwo hinweisen für all die Situationen, wo wir das vorher nicht geglaubt haben. Und uns in die Niederlage ergeben haben, nicht gekämpft haben und gedacht haben, okay, dann ist es halt nicht so, nicht aufgestanden sind, weil wir dann merken, wer er wirklich ist und wer die andere Seite, wie auch immer sie heißen, Dagon, falsche Religionen, muss mir jetzt keine Sachen ausdenken.
Dinge, die sich gegen Gott erheben, die den Anspruch erheben, Gott zu sein, die angebetet werden wollen, die die Aufmerksamkeit wollen, die der Mittelpunkt deines Lebens sein wollen. Bei mir waren schon die dollsten Sachen Mittelpunkt meines Lebens. Ein Auto, das nur 4 Jahre jünger war als ich, klein, gelb, rostig, ohne Kopfstützen, Mama. Gell? Das war mal ein paar Wochen lang der Mittelpunkt meines Lebens, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Habe ich schon geträumt, habe ich mich drauf gefreut. Dann natürlich Buße getan. Die doofsten Sachen können Mittelpunkt deines Lebens sein. Die Überzeugung von deiner Stärke, von deiner eigenen Stärke, was du alles kannst und bist und weißt. Aber einer ist groß. Einer hat den Teufel besiegt. Einer hat das Ding ein für alle Mal erledigt. Und nach der Auferstehung gibt es noch mehr. Hast du das gewusst? Das Kreuz ist wundervoll. Und Dinge beim Kreuz abzuladen im Glauben, Krankheiten, Sünde, Buße zu tun, Segen abzuholen, an diesem symbolischen Tauschplatz. Oder ja, wir denken natürlich daran, was Christus für uns erkauft hat in dem Moment. Das ist wundervoll. Aber was kam denn danach? Danach kam die Auferstehung. Danach kam neues Leben. Danach kam der besiegte Feind, der Tod war besiegt, Jesus hat triumphiert. Was kam danach? Danach kam, was wir bald feiern, so im Kirchenjahr, das kannst du jeden Tag im Jahr feiern, Pfingsten. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Erfüllung des Heiligen Geistes, das Ausgießen auf alles Fleisch. Und danach kam was, da kommen wir dann gleich später noch zu, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und hat einen Platz der Autorität besetzt. Und das Geheimnis ist zu verstehen, dass wir den gleichen Platz der Autorität in ihm besetzt haben. Okay. Ja, das ist cool. Hebräer 2 sagt, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er ein bisschen was übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Nämlich deine Krankheit, richtig? Dein Finanzproblem, das hat er ihm nicht unterworfen. Ihr seid ein Lamahaufen, darf ich das mal so ehrlich sagen? Könnte ich ein bisschen mehr Widerspruch ernten an dieser Stelle? Okay, ich versuche es nochmal. Indem er, ist es so warm? Oh, du armes Häschen, es ist so warm, um zu glauben. Nein, es ist nicht so warm, um zu glauben, es ist nicht so kalt. Wir gehen, doch, es ist perfekt. Die Durchblutung steigt, der Geist ist wach, du empfängst und du sagst das nie wieder. Sehr gut. Okay, jetzt werdet ihr mich niederbrüllen mit Widerspruch. Ich weiß es. Indem er ihm aber, Livestream, nehmt euch in Acht, geht ein bisschen zurück vom Computer. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er einige Brocken übrig gelassen, die ihm nicht unterworfen sind. War schon besser, okay. Gut, ich mache mal weiter, sonst kommt man nicht voran. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts, sag mal mit mir, nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleiden, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum sehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte. Das ist Vergangenheit. Das ist Teil der Wahrheit, dass der Teufel besiegt ist. Er hatte die Macht des Todes. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ich glaube, Bernd hat es uns mal gepredigt, die Angst vor dem Tod ist eigentlich die Mutter aller Ängste. Egal, wovor du dich fürchtest, ob du jetzt Angst hast, dass du wirtschaftlich deine Existenz verlierst, ob du eine Krankheit hast, die dir Kummer macht. Am Ende steht immer die Angst, du könntest sterben oder das könnte so schlimm werden, dass es dir die Substanz zum Leben raubt. Aber wenn Christus uns durch sein Leiden und durch sein Opfer befreit hat von dieser Knechtschaft der Todesangst, wie herrlich ist das? Der Tod ist ein Feind, sagt die Bibel. Und am Ende der Zeiten wird der Feind besiegt und der Tod als der letzte Feind wird vernichtet werden. Paulus schreibt an verschiedene Gemeinden im Neuen Testament und wir werden uns schwerpunktmäßig gleich im Epheserbrief aufhalten, aber wir schauen vorher noch in den Kolosserbrief. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch mal auf Kolosser 2, Vers 9. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa und schon bist du da im Kolosserbrief. Kolosser 2, Abvers 19. Da sagt die Bibel, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über fast alle Herrscher und fast alle Mächte. Da bist du, ich suche dich da hinten. Hast du es gemerkt, Sabine? Preis sei Gott. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Hier geht es um unseren geistlichen Tod. Denn vorher, sagt die Bibel weiter, wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Das ist ein Satz, da kannst du dich drin baden. Gott hat mir alle meine Schuld vergeben. Gott hat dir alle deine Schuld vergeben. Und wenn du was Neues dazu gemacht hast und du kommst zu ihm, er vergibt dir sofort. Er vergibt dir alle Schuld. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Kolosser 2, wir sind jetzt in Vers 14. Ich glaube, das ist neues Leben. Ich habe vergessen, es dazu zu schreiben. Aber es ist so wundervoll ausgedrückt, hat mir so gut gefallen. Ich lese es nochmal. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Amen. Wie herrlich ist das? Da kann der Ankläger nicht mehr kommen und sagen, Iris, weißt du noch, damals oder deinen Namen einsetzen, dein altes Leben dir vor die Nase halten. Du kannst ihm diesen Bibelvers vor die Nase halten und kannst sagen, es existiert keine Anklageschrift mehr. Weil ich Christus gehöre. Ich bin frei. Vielleicht hast du das mal erlebt. Ich weiß nicht, ob es für die Gemeinde in unserem damaligen Mietrechtsstreit erlebt, wie das ist, wenn man verklagt wird. Es war für mich eine neue Erfahrung. Die war nicht nett. Und ich war unser Repräsentant vor Gericht und teils mit Bernd und später dann alleine mit dem Anwalt. Und das macht keinen Spaß. Und wenn du dann noch persönlich beleidigt wirst, was wir auch noch mitgenießen durften im Zuge der Erfahrung, das ist hässlich. Und dann gab es so einen Punkt, es gab verschiedene Verhandlungen da hin und her. Und dann war ich wieder relativ aufgeregt, weil wieder ein Termin anstand, habe mit dem Anwalt telefoniert und ich weiß nicht mehr genau, was für ein Status da war. Und ich dachte, ich müsste mit hin. Und in dem Telefonat hat der Anwalt so 2-3 Sätze zu mir gesagt. Sagt er, nee, Frau Trümper, da müssen Sie gar nicht hin. Ich mache das für Sie. Dafür bin ich doch da. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schön das war. wie schön das Gefühl war, den einen Termin jedenfalls nicht selber wahrnehmen zu müssen. Und der reißt das alles für dich. Und als ich aufgelegt habe, hat Jesus so zu mir gesagt, Iris, jetzt hast du ein Stück mehr verstanden, wer ich für dich sein möchte. Ich kämpfe für dein Recht. Ich trete für dich ein. Das musst du nicht selber machen. Und für die, die damals schon in der Gemeinde waren, wissen das. Für die anderen, die sich jetzt fragen, wie ist es ausgegangen? Es ist gut für uns ausgegangen und unser Gegner hat verloren. Gott hat uns Recht verschafft. Auf diese Weise, sagt Kolosser weiter, Kolosser 2,15, hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Das ist so paradox. Also jemand, der ermordet wird, den würde man nicht als siegreich bezeichnen. Paulus schreibt im Brief an die Korinther, die Torheit der Predigt, die Torheit vom Kreuz. Es ist der Verstand, es macht keinen Sinn, dass jemand, der gefoltert und umgebracht wird, in diesem Moment siegt. Aber 3 Tage später haben es zumindest einige begriffen. Und nochmal später haben es viel mehr begriffen. Und durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch haben es Millionen, weiß nicht, mögen es Milliarden sein, ich habe das jetzt nicht auf der Platte, haben es eine Menge Menschen begriffen, was wirklich passiert ist. Mein 2. Punkt heißt, jetzt sind wir dran. Amen. Wir sind an der Reihe. Jesus hat seinen Job erledigt, jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran. Ich habe gelernt, dass es keine Bibelstelle im Neuen Testament gibt, wo wir aufgefordert werden, zu Gott oder dem Vater zu beten wegen des Feindes. Wenn du eine gefunden hast, schreib mir eine E-Mail. So, neulich waren wir im Gespräch mit jemandem, einer Frau, die sich dem Glauben nähert und die sagte, ja, in der Bibel steht und erzählte sie irgendwas von Sand und Körnern und also da steht schon was von Körnern und es gibt da was von Sand und dann habe ich gesagt, wo steht das denn in der Bibel? Das ist immer gut zu fragen. Und wenn du etwas glaubst, frag dich doch mal, wo steht das in der Bibel? Laufe ich da auf der richtigen Spur oder habe ich da was mir selber zusammengereimt? Und weil ich so lange mir zusammengereimt habe, denke ich, ja, das steht schon so in der Bibel und Gott denkt mit Sicherheit genauso wie ich. Richtig? Gott denkt genauso wie ich. Dumm? Ja, also ich arbeitete ja daran, nicht, dass er sich verändert, sondern dass ich mich verändert. Und da arbeite ich dann tatsächlich dran, dass ich genauso denke wie er. Aber da wirst du nicht hinkommen, wenn du sagst, oh, der Pastor sagt immer so, die Bibel ist, der macht mir immer so viel Druck. Kannst du sagen, kannst den Opferclub dein Leben lang beisitzen. Ich gratuliere dir nicht dazu. Ich habe da auch schon teilgenommen. Ich war sogar Profi im Opferclub. Professioneller Selbstmitleider. Ich weiß, wie das geht. Ich konnte das gut. Völlig ohne Grund. Super gejammert. Aber da bleiben wir nicht. Und du würdest nicht hier sitzen, wenn du dein Dauerabo behalten wolltest. Sondern du sitzt hier, um genau wie ich aus dem Wort Gottes zu lernen, was dir gehört und es im Glauben anzuwenden. Amen. Amen. Es ist nicht in Ordnung, dass eine Frau 10 Monate nicht in ihren Gottesdienst gehen kann. Es ist nicht in Ordnung, dass Leute dauerhaft krank sind und dass man mit Gebrechen und Abbau und als Pflegefall in den Himmel übertritt. Das ist nicht in Ordnung. Das steht nicht in meiner Bibel drin. Es steht auch nicht in meiner Bibel, dass die Gemeinde so sehr beschäftigt ist mit ihren eigenen körperlichen und seelischen Heilungen, dass sie die Leute, die da draußen noch schlimmere Probleme haben, vergisst. Wie wäre das denn, wenn wir uns alle heute mal vornehmen, wir machen unsere Seelsorger arbeitslos. Nichts gegen Seelsorge, nichts, wir sollen einander und hin und her. Aber wie wäre das denn, wenn das dein nächstes Projektziel wäre, dass du so aggressiv das Wort Gottes in deinem Leben selber anwendest, dass du gar nicht mehr zu Erika, zu der anderen Erika jetzt vielleicht oder zu wem auch immer, diesen fantastische Leute. Aber vielleicht hat die ja dann mehr Zeit für ihre Nachbarin oder weiß ich nicht, was Gott noch sonst so mit ihr will. Und du auch. Lasst uns doch mal die Seelsorger arbeitslos machen. Wäre das eine coole Maßnahme? Okay, 5 sind dafür. Gott ist auch dafür, also sind wir in der Mehrheit. Okay. Es ist absolute Zeitverschwendung, zu Gott zu sagen, oh, nimm mir nur das Teufel, er tut mein Kind und dann habe ich noch das mit dem Rücken und dann. Herr, kannst du nicht mal? Hat er doch schon, genau. Du sitzt nicht, wo du sonst immer sitzt, Sabine. Aber ich erkenne deine Stimme. Manchmal macht Gott das auch so. Er kommt aus unerwarteten Ecken und gibt dir eine Message mit. Aber wenn du seine Stimme kennst, erkennst du sie wieder. Also habe ich Sabine habe ich auch gerade wiedergefunden, 2 Reihen so weit vorne. Jesus hat die Autorität, die ihm nach der Auferstehung gegeben wurde, unmittelbar an die Gemeinde delegiert. Und das kleinste Mitglied im Leib Jesu, du musst dir das nicht verdienen. Du musst nicht Zellleiter sein oder Pastor oder 35 Jahre Christ oder 12 Jahre die Geistestaufe haben, sondern so von dem Moment an, wo du dich bekehrst, bist du in Jesus und hast du die Autorität, die er erobert, erkauft hat. Markus 16, habe ich das hier drin? Nee, habe ich nicht drin, aber ich habe ja eine Bibel. Ab Vers 17, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Das bist richtig, du. Du bist das und ich auch. Du bist gläubig geworden. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist eine ziemlich coole Liste, die deinen Alltag beschreibt. Jetzt oder in der Zukunft. Amen? Amen. Und das, wo ich jetzt im Zusammenhang mit unserem Thema hin will, ist das erste Zeichen, was hier steht, ist welches? Markus nennt uns als erstes Dämonen austreiben, Überschrift unserer Autorität über den Feind. Ist das erste Zeichen, was er für die gläubigen Menschen aufzählt. Ist interessant, oder? Ja. 1. Johannes 4, Vers 4, da steht, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, fast so groß ist wie der, der in der Welt ist. Mal gucken, ob die linke Seite hier auch wach ist. Weil der, der in euch ist, fast so groß ist wie der in der Welt ist. Hey, super, ich bin einverstanden. Weil der in euch größer ist, als der ist, welcher in der Welt ist. Brauchst du nicht nachmessen. Ich habe noch ein Kind. Regelmäßig, wenn der Karl vor mir steht, ich denke, Mann, du bist wieder irgendwie die Hosen und so, zack. Wir stellen dich mal an die Tür und dann gibt es diese Striche und das Buch auf dem Kopf und so. Ich weiß nicht, wie ihr das macht oder gemacht habt bei euren Kindern. Buch auf dem Kopf, Bleistift und dann das Datum daneben. Und dann freuen wir uns immer zusammen, wenn wieder ein paar Zentimeter oder ein halber, ist egal wie viel, dazugekommen ist, da verändert sich was. Im Geistlichen verändert sich seit Golgatha nichts mehr. Der Teufel ist nicht gewachsen. Nein. Der ist auch nicht unter Jesu Fuß hervorgekrabbelt. Der ist da immer noch. Im Übrigen, meine Brüder, Epheser 6, Vers 10 und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt nicht, sei stark in dir selbst, zieh deine Vorsätze eisern durch, ball die Faust in der Hosentasche und streng dich an, sondern erkenne, mit wem du zusammengebunden bist, mit wem du zusammenarbeitest, wer dir alles Ausrüstung und Kraft gegeben hat, nämlich Gott. Sei stark in ihm, in seiner Macht, seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Nicht der Mensch, der dich angreift, ist dein Feind, sondern das, was in ihm den Aufruhr verursacht, um dich anzugreifen, dich zu beschimpfen, zu beleidigen, zu verfolgen oder was auch immer, dir das Leben schwer zu machen, dich zu mobben auf der Arbeit, weiß nicht. Nicht der Mensch ist dein Feind, sondern der Teufel, der so gerne möchte, dass du aufgibst und dass du in Entmutigung und Hoffnungslosigkeit versackst. Paulus offenbart uns hier, dass der Teufel militärisch organisiert ist und dass er eine Truppe aufgestellt hat, die er gegen die Menschheit ins Feld führt. Aber was wir haben, ist weitaus größer, stärker und mächtiger als alle Dämonen und Unterklassen. Und da kannst du dann Seminare drüber besuchen. John Paul Jackson hat das studiert, er erklärt dir das ganz genau, was wie bei den Engeln und bei den Feinden. Und das ist nett, das kann man wissen, das muss man nicht wissen. Was du wissen musst, ist, Gott ist stärker und Gott wohnt in mir. So, das sind die Basics, da müssen wir stehen. Ich habe das fantastische Vorrecht, mir mit eurem Pastor eine elektronische Bibel zu teilen. Und er ist super fleißig im Notieren von Kommentaren und Notizen. Und ich habe Zugriff auf all das. Wie cool ist das denn? Und da habe ich was gefunden, was der Bernd da reingeschrieben hat. Das lese ich euch jetzt vor, nämlich Epheser 6 in einer modernen Übersetzung nach Haller. Hast du da ganz fleißig reingemacht. Am Schluss nun noch etwas sehr Wichtiges. Gleicher Bibeltext, anders formuliert. Nehmt an Kraft zu im Herrn und in der vollmächtigen Ausübung seiner Herrschaftsrechte. Lasst euch mit der vollständigen Rüstung einkleiden, die Gott euch zur Verfügung stellt, sodass ihr fähig seid, den hinterhältigen Operationen des Erzrebellen, der immer nur Verwirrung und Chaos anrichtet, standzuhalten. Denn bei dem Nahkampf, in dem wir mittendrin stehen, haben wir es keineswegs mit physischen Wesen aus Fleisch und Blut zu tun, wie es von uns aus gesehen den Anschein haben mag. Nein, wir stoßen da auf dämonische Oberbefehlshaber, auf Inhaber von Autorität in der unsichtbaren Wirklichkeit, auf kosmische Herrschergestalten in der Finsternis dieses Zeitalters, auf die Geistwesen des personifizierten Bösen in den unteren himmlischen Bereichen. Ihr habt also allen Grund, die volle Rüstung, die Gott euch zur Verfügung stellt, zu ergreifen. Nur so seid ihr fähig, an dem Tag, da das Übel euch heimsuchen wird, Widerstand zu leisten. Und, nachdem ihr sie alle einen nach dem anderen überwältigt habt, noch aufrecht stehen zu können. So steht also fest in der Wahrheit, den Gürtel um die Hüften geschnallt und gut eingepackt in den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Haltet euch mit unterbundenen Füßen in Bereitschaftsstellung, sodass ihr jederzeit für das Evangelium des Friedens kämpfen könnt. In allem ergreift und benutzt den Langschild, den euch der Glaube vermittelt und durch den ihr vollkommen geschützt seid. Damit seid ihr imstande, alle glühend gemachten Geschosse, die der Bösartige gegen euch abschießt, zu löschen. Nehmt auch den Helm der Errettung zu euch, das ist jetzt Vers 17, und habt ihn immer dabei. Ebenso auch den Dolch, den euch der Geist in die Hand gibt, nämlich das lebendige Offenbarungswort Gottes. Solltet ihr in Bedrängnis und Not geraten, das ist Vers 18, dann betet jederzeit intensiv im Geist, indem ihr jede Gebetsform benutzt. Und sollte es ein Gebet sein, das aus eurer Verzweiflungslage geboren ist, bleibt zu diesem Zweck wach. Es wäre tödlich zu schlafen. Und haltet beharrlich Ausschau nach der Ermächtigung durch Gott. Auch dürft ihr nicht aufhören, für alle Heiligen flehentlich im Gebet einzustehen. Ist cool, ne? Hast du auf dem Handout. Gut, das musst du es jetzt nicht so schnell mitschreiben. Lies dir das durch. Lies es dir jeden Morgen durch. Kenneth Hagin hat mal gesagt, die geistlichsten Menschen, die er kennengelernt hat, die hatten alle eines gemeinsam. Sie haben über dem Wort Gottes meditiert. Die haben darüber gebrütet, die haben darüber nachgedacht. Die haben sich Verse genommen und die, wie so eine Kuh, habt ihr im Bio auch gehabt, ne? Die sind Wiederkauer. Das ist jetzt ein bisschen unappetitlich, ich weiß, aber es hält euch davon ab, ans Mittagessen zu denken, vielleicht. Wiederkauen, dasselbe nochmal verstoffwechseln, dasselbe nochmal angucken. Das ist keine Schande, du musst nicht beweisen, wie schnell du die Bibel liest. Wichtig ist, dass es hier ganz tief in dich einsickert, das Wort. Dass es zu dir wird, dass es Substanz bilden kann in deinem inneren Menschen. Jesus hat gesagt in Lukas 10, Vers 19, das ist auch ein wichtiger Bibelvers zu unserem Thema, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über manche Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Okay, ihr habt es jetzt nur beim Augenrollen gemerkt. Gell? Ihr habt alle nicht aufgepasst. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Kenneth Hagin hat, vielleicht kennt ihr dieses Büchlein, und ich glaube in dem über Visionen, ich glaube in Visionen ist die Geschichte auch drin, die Geschichte von diesem affenartigen Wesen. Und die ist, wenn du alles vergisst und nur die Geschichte behältst, das Bild, was dir sich jetzt in deinen Gedanken darstellt, wenn ich das vorlese, dann hat sich das schon gelohnt, dass du da warst. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir den Teufel überwinden sollen. 1952, wir waren da schon geboren, hey, 52. Preis sei Gott, da war der Herr auch schon aktiv. Amen. Amen, und er ist es und er bleibt es. 1952 erschien mir Christus in einer Vision. Am Ende dieser Vision sah ich, wie ein böser Geist zwischen mich und Jesus trat und etwas wie eine schwarze Wolke zwischen uns brachte, sodass ich Jesus nicht mehr sehen konnte. Dann begann er auf und ab zu springen und mit lauter Stimme zu schreien. Obwohl Jesus mit mir sprach, konnte ich wegen des Lärms nicht mehr verstehen, was er sagte. Ich konnte nicht begreifen, warum Jesus es zuließ, dass der Teufel so etwas tat. Die Menschen fragen, warum Gott es zulässt, dass der Teufel solche Dinge tut. Und ich fragte mich, warum Jesus den Teufel nicht bedrohte, damit ich hören könnte, was er zu sagen hat. Ich wartete einige Sekunden, aber nichts geschah. Dann sagte ich schließlich zu dem Geist, ich befehle dir, unreiner Dämon, im Namen des Herrn Jesus Christus, den Mund zu halten. Als ich das sagte, fiel der Geist zu Boden und die Wolke verschwand, sodass ich Jesus sehen konnte. Der Dämon benahm sich wie ein Hund, den man geschlagen hatte. Er winselte und weinte und sah mich nicht an. Dann befahl ich ihm, dass er weggehen sollte. Daraufhin rannte er davon. Jesus sagte, wenn du es nicht getan hättest, hätte ich nichts tun können. Ich erwiderte, Herr, ich weiß, ich habe dich nicht richtig verstanden. Aber er sagte, nein, ich hätte nichts tun können. Ich war schockiert und unfähig zu begreifen, warum der Herr sagte, dass er nichts hätte tun können. Ich sagte ihm, dass er es mir durch das Wort Gottes beweisen musste. Ich wollte mindestens 3 Schriftstellen zum Beweis dafür. Und das ist gut. Du magst Visionen und Bilder und Eindrücke haben oder irgendeiner kommt dir und gibt dir einen Zettel mit dem hammerprophetischen Wort. Aber das alles muss sich am Wort Gottes messen. Und wenn es sich damit nicht in Übereinstimmung bringen lässt, verbrenn den Zettel, vergiss den Eindruck, streich das Bild aus deiner Erinnerung. Es ist nichts wert. Es ist nicht von Gott. Also, 3 Bibelstellen, damit ich weiß, das ist wirklich die Wahrheit. In der Predigt sagt Hagin an der Stelle, wenn er die Story erzählt, it upended my theology oder so. Es hat meine Theologie völlig verändert, war völlig geplättet an dem Punkt. Jesus lächelte und sagte, dass er mir sogar 4 Bibelstellen geben würde. Ich erwiderte ihm, dass ich so etwas noch nie in der Bibel gelesen hätte. Und in der Predigt sagte er, er hat das Neue Testament zu dem Zeitpunkt schon 150 Mal gelesen. Also hätte er doch drauf stoßen müssen. Daraufhin antwortete der Herr, dass es sehr viel in der Bibel gäbe, über das ich noch nicht Bescheid wüsste. Könnte es dir und mir vielleicht genauso gehen? Viele Menschen versuchen, Dinge in ihrem Verstand zu begreifen, aber sie müssen eine Offenbarung darüber empfangen. Dann sagte Jesus zu mir, nirgendwo im Neuen Testament teilt irgendeiner der Schreiber der Gemeinde mit, dass sie zu Gott im Vater beten sollen, damit etwas gegen den Teufel unternommen wird. Menschen, die Gott darum bitten, den Teufel zu bedrohen, verschwenden ihre Zeit. Als Christus von den Toten auferstanden war, sagte er, dass alle Gewalt und Vollmacht im Himmel und auf Erden ihm übergeben worden ist. Er übergab sofort die Vollmacht auf der Erde der Gemeinde. Matthäus 28. Die zweite Bibelstelle, die Jesus Hagin dann nannte, war Markus 16, das haben wir eben gelesen. Die dritte Bibelstelle war Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel, dann lacht er sich ins Fäustchen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus sagte nicht, bete zu Gott, damit er für dich dem Teufel widersteht. Du sollst dem Teufel widerstehen. Das beinhaltet alles, was böse ist. Alles, was Teil des Fluches ist. Alles, was mit Diebstahl zu tun hat. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Alles, Krankheit kann das sein, der du widerstehen musst. Finanzielle Attacken können das sein. Attacken gegen deine Kinder, gegen Menschen, für die du betest, können das sein. Gegen deine Familie. Die Vollmacht gehört dir, egal, das ist ganz wichtig, egal ob du dich vollmächtig fühlst oder nicht. Ich mag das total, Gott zu spüren, und ich darf das auch immer wieder mal erleben, aber ganz oft habe ich das nicht. Und das ist nicht der Punkt, auf den wir uns verlassen können, diese Art von Wahrnehmung. Und schon gar nicht die natürlichen Gefühle der Seele, sondern das, was die Bibel sagt. Ganz kalt und... Das muss so substanziell in dir sein, dass du das andere nicht brauchst. Das ist nicht dein Fundament, das hält nicht. Das ist mal da und das ist mal weg. Der Polizist, der seine Hand hebt, um den Verkehr zu regulieren, fühlt seine Vollmacht vielleicht auch nicht. Aber die Vollmacht tritt in Kraft, ob er sie fühlt oder nicht. Die vierte Bibelstelle, die Jesus Kenneth Hagin nannte, war 1. Petrus 5, Vers 8. Da steht: Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Es gibt viel mehr Bibelstellen. Es gibt die Bibelstelle, ich glaube, das ist im Epheserbrief, wo steht, dass wir nicht die Sonne untergehen lassen sollen über unserem Zorn. Wir sollen uns versöhnen und Vergebung fließen lassen und nicht dem Teufel Raum geben. Also es ist immer unsere Initiative gefragt, das, was wir tun. Hinter der Vollmacht von uns Christen steht eine Kraft, die ungleich viel, viel größer ist als die Kraft, die hinter unserem Feind steht. Die Gewalt auf Erden, die im Namen Christi liegt, gehört der Gemeinde. Lasst uns das mal zusammen dreimal sagen. Die Gewalt auf Erden, die im Namen Christi liegt, gehört der Gemeinde. Die Gewalt auf Erden, die im Namen Christi liegt, gehört der Gemeinde. Noch einmal. Die Gewalt auf Erden, die im Namen Christi liegt, gehört der Gemeinde. Die Bibel vergleicht an mehreren Stellen Christus und die Gemeinde als das Haupt und den Leib. Wenn du nachher hier rausgehst, geht dein Kopf dann alleine raus? Oder geht der Rest mit? Im Idealfall geht ihr zusammen. Hab's bis jetzt noch nicht anders erlebt. Gehen deine Füße alleine ohne den Kopf? Auch nicht. Das heißt, wenn Jesus diese Autoritätsposition innehat und die Bibel sagt, dir und mir, wir sind mit ihm gestorben, die Taufe symbolisiert das, und wir sind mit ihm auferstanden. Das meint jetzt nicht die physische Auferstehung, die kommen wird. Entweder entrückt oder auferstehen wirst du als Christ am Ende der Zeit. Das habe ich euch an Ostern vorgelesen, die Bibelstellen dazu. Hier geht es um eine geistliche Positionsveränderung, vom Tod ins Leben, von Ohnmacht zu Vollmacht. Du hast Christi Stand, du bist ebenbürtig mit ihm und dem, was er zu tun vermag, durch seine Gnade. Du sitzt mit Christus zur Rechten Gottes, du bist in ihm. Und selbst wenn du das unterste Teil vom Leib bist, was die Fußsohle wäre, bist du immer noch oben drüber, über dem ganzen anderen Gesocks. Amen? Amen. Amen. Das ist die Wahrheit. Kenneth Hagin hat in dem Büchlein noch was geschrieben. Ich dachte, das ist cool für uns auch zu lernen, wie wir beten für ungläubige Menschen. Er hatte lange gebetet für seinen ältesten Bruder, schreibt er. Und das war so das schwarze Schaf der Familie. Der war am zähesten von allem. Der wollte sich nicht bekehren. Und er fing dann an, statt Herr, bitte rette ihn, hat er dann, als er das Prinzip der Autorität verstanden hat, gebetet oder gesprochen: In Jesu Namen breche ich die Gewalt Satans über dem Leben meines Bruders und ich fordere seine Erlösung. Und genau das ist einige Zeit später passiert. Der Bruder hat die Wahrheit erkannt und hat sich bekehrt. Epheser 2. Das lohnt sich aufzuschlagen. Ich lese die ersten 8 Verse des 2. Kapitels im Epheserbrief. Ich habe mir auch hier die Neues Leben Übersetzung genommen. Ja, das ist ein gigantischer, wundervoller Text. Hier schreibt Paulus: Aber ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Hast du gewusst, dass der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das bedeutet eigentlich, so zu leben, wie es die Bibel sagt. Dein Leben zu unterordnen, dem, wie Gott will, dass du lebst, in Bezug auf alle Lebensbereiche. Das beinhaltet der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das beschreibt Paulus hier, das alte Leben und das neue Leben. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Im ersten Kapitel gibt es am Ende einige Verse, die kannst du als Gebet nehmen für dich, für die Menschen, für die du Fürbitte tust. Da geht es darum, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen, Epheser 1, Vers 15, dass du die Liebe, die Christus zu dir hat, mehr und mehr erfasst, dass dein innerer Mensch gefüllt wird, vollgetankt wird, zunimmt in der Erkenntnis der Tatsache, was es bedeutet, was Christus für dich am Kreuz getan hat. Wie groß die Liebe Gottes zu dir ist. Und das Zweite, was Gott will, was Paulus da beschreibt in diesem Text, ist, er will, dass du die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, erkennst. Dass du vorher heißt es, dass du dein Erbe, die Herrlichkeit deines Erbes begreifst. Und ich glaube, da haben wir noch ein Stück Arbeit. Also ich habe bestimmt noch ein Stück Arbeit vor mir, das zu erfassen und darin zu leben. Und ich lade dich ein, das auch zu tun. Und dann lese ich uns die Verse 20 bis 23 vor. Die hat er wirksam werden lassen, diese Kraft, in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles und er hat alles und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind eins mit Christus. Wir stehen in Einheit in dieser Autorität. Um Jesus von den Toten aufzuerwecken, musste Gott die ganze Allmacht aufbieten. Das ist das mächtigste Werk, das Gott je vollbracht hat. Und die ungeheuren Gewalten der Luft widersetzen sich der Auferstehung. Eines Tages, vielleicht sehen wir dann die Extended Version von der Auferstehung oder so im Himmel. So den Krieg, den Christus geschlagen hat. Und dann feiern wir und singen mit den Engeln und sagen, preisen das Lamm und den Löwen. Und den Herrn, der all das für uns erkauft hat. Sie versuchten, den Plan Gottes zu Fall zu bringen. Aber Christus wurde auferweckt vom Vater in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Mächte Satans wurden durch unseren Herrn Jesus Christus gestürzt. Er wurde weit über sie auf den Thron gesetzt und regiert mit der Autorität des Allerhöchsten. Diese Autorität, das hat mich fasziniert, beruht auf der Auferstehung und Inthronisierung Christi durch Gott. Beachte, dass er in dem Bibeltext von eben, Epheser 1, dass er von der überschwänglichen Größe seiner Kraft spricht, die an uns, die wir glauben, wirksam wird. Er sagt das, damit dir und mir, damit seiner Gemeinde die Augen geöffnet werden. Die Tat Gottes, die Christus von den Toten auferweckte, erweckte gleichzeitig seinen Leib zum Leben. An die Römer schreibt Paulus: Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, gemeint ist Adam, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Ich herrsche im Leben durch den einen, Jesus Christus. Sag's mal mit mir. Ich herrsche im Leben durch den einen, Jesus Christus. Ja, das andere, das müsst ihr dann irgendwie lesen. Das lassen wir jetzt mal weg, weil ich will gerne noch praktisch werden mit euch. Das ist immer mein größtes Problem beim Predigtschreiben. Was lasse ich nachher weg? Habt ihr es verstanden? Wir haben Autorität. Studier die Bibelstellen. Vielleicht liest du nur mal den Epheserbrief die Woche. Rauf und runter, rauf und runter. Und schreibst dir Bibelverse auf. Lies es in verschiedenen Übersetzungen. Und wichtig ist, Gott hat alles gemacht. Du bist nicht dazu berufen, mit hängenden Schultern rumzulaufen, mit dem Kopf voller Verdammnis und Losergedanken. Du trittst heute, Amen, spätestens heute aus dem Opferclub aus, richtig? So, nicht der Pastor oder die Iris oder dein Zellleiter oder dein Seelsorger oder deine Oma ist verantwortlich dafür, dass dein Leben gut wird, sondern du. Und mit Gott hast du die besten Karten. Tu Buße, wo du gejammert hast. Tu Buße, wo du sauer warst, wo du beklaut worden bist. Stell dich auf das Wort Gottes und hol dir zurück, was dir geklaut worden ist. Ja. Mach ihm richtig Ärger. Ja. Nicht du solltest weglaufen, er sollte weglaufen. Ja. Das hat Jakobus doch geschrieben. Bring ihn auf die Beine. Dahin, wo er gekommen ist, soll er wieder hingehen. Nicht in deinem Haus, nicht in deinem Leben, nicht auf deinem Konto, nicht in deiner Familie, nicht in deinem Herzen. Er wird das versuchen, er wird es immer wieder versuchen. Wir waren auf dieser coolen Konferenz, mitten in der Lobpreiszeit, hat er mich torpediert mit gedanklichen, der hat mich richtig versucht anzufechten. Das war total krass, habe ich Jahre nicht mehr erlebt. Und es ist auch nicht sofort weggegangen, aber ich habe widerstanden und dann war wieder die Luft sauber. Das passiert manchmal. Dann steh auf, sei stur. Wir können doch alle stur sein. Du warst schon mal stur. Ich frage deinen Ehepartner, der sagt mir, du warst schon mal stur. Mit Sicherheit. Sei stur in den richtigen Dingen. Sei stur in dem, was die Bibel dir sagt, wo du stur sein sollst. Jetzt würde ich gerne ganz praktisch mit euch werden und zwei Dinge tun. Das erste ist für all die, die schon Kind Gottes sind und lasst uns doch gemeinsam mal aufstehen, gibt ein bisschen Wind und lasst uns beten. Ich werde dir jetzt kein Gebet vorbeten, sondern während ich hier vorne geredet habe, hattest du Gedanken. Und der Heilige Geist hat dir vielleicht noch weit darüber hinaus Sachen gezeigt, gesagt, du hast dich an Sachen erinnert, wo die Dinge gerade nicht so gut laufen in deinem Leben. Und ich challenge dich jetzt, sagt man auf Neudeutsch, Englisch, I challenge you to make the authority challenge, okay? Also deine Autorität einzusetzen. Das heißt, sprich doch jetzt zu den Umständen. Kannst du laut und leise tun. Also ich habe das eben laut beim Vorlesen gemacht, das spielt aber nicht die Rolle. Die Rolle spielt, dass du davon überzeugt bist und dass du das aussprichst, was du gerade vom Wort gehört hast und sagst, fein, du lässt deine Finger von. Und dann kannst du das Gegenteil freisetzen im Glauben. Ich setze Überfluss an Finanzen frei. Ich setze frei, dass mein Kind einen festen Glauben auf den Herrn Jesus hat, einen guten Weg läuft. Du kannst dann das Gegenteil freisetzen. Binden und lösen, die Bibelstelle habe ich auch übersprungen, Matthäus 18. Das liegt alles in deiner Hand. Hol dir zurück, was dir genommen wurde und sage Gott Dank für das, was du erwartest. Okay, zwei Adressen, zwei Aufgaben und ich bin mir sicher, jeder findet was. Gemeinde, sprich und bete.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.